Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen.
Was braucht die Stadtlandschaft, damit wir trotz des Klimawandels langfristig gesund in ihr leben können?
Wir sind
Fenna Tinnefeld
und Annika Stremmer von Baukultur NRW. In unserem Podcast reden wir mit Menschen über Grünflächen und Gewässer,
über Landschaftsarchitektur, grüne Fassaden und Dächer
und über Teilhabe und Gerechtigkeit in der Stadt.
Außerdem sprechen wir darüber, was wir tun können, um uns und unsere Freiräume an den Klimawandel anzupassen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch für diesen Blick auf unsere Städte interessiert.
Viel Spaß beim Hören!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Grüne Städte und Region.
Heute sind wir im Institut für Geografie der Uni Münster und unterhalten uns mit Professor Dr. Samuel Messner darüber, wie können sich Grünflächen auf Miet- und Immobilienpreise auswirken? Was versteht man unter Green Gentrification oder grüner Gentrifizierung?
Grünflächen, Rasen, Sportflächen, Parks erfreuen sich ja größter Beliebtheit und tun Menschen statt gut. Also sind sie gut für unsere Gesundheit, erhöhen unsere Lebensqualität, sind ebenso unerlässlich, um ein gutes Stadtklima zu erzeugen und gegen die steigende Hitze anzuarbeiten. Und einen Ansatz, den vielleicht auch schon einige kennen, um mehr Grün in die Städte für alle zu bekommen, ist ja dieses Ideal von der 330-300-Regelung. Also 3 Bäume sichtbar von Wohn- oder Arbeitsort, 30% Baumbedeckung im Stadtteil und 300 Meter Entfernung zu einem Grünraum. Und was so ein Grünraum gleich ist und was grüne Gentrifizierung, also was das Grün überhaupt bedeutet, da reden wir gleich nochmal drüber.
Grüne Quartiere sind auf jeden Fall beliebt und viele Menschen möchten in dieser Umgebung wohnen, aber nicht alle können sich dies leisten. Über diese Themen sprechen wir heute mit Herr Professor Samuel Messner. Er leitet die Arbeitsgruppe Raumplanung und Nachhaltigkeit am Institut für Geografie, die sich aus geografischer Perspektive mit Fragen der Nachhaltigkeit und Planung beschäftigt. Seine Schwerpunkte liegen in der Nachhaltigkeitsforschung und Transitionsforschung sowie Planungskonflikten.
Hallo Samuel, schön, dass du da bist.
Samuel, du leitest hier am Institut die Forschungsgruppe Raumplanung und Nachhaltigkeit und nimmst in deiner Forschung und Lehre eine kritische Perspektive auf das grüne Stadtplanungsgeschehen ein. Wir versuchen ja mit unserem Podcast die verschiedenen Perspektiven auf das Thema Stadtgrün und Klimaanpassung zu zeigen und dabei die Bedeutung des Stadtgrüns hervorzuheben und verständlich zu machen. Was bedeutet es für dich konkret, eine kritische Perspektive auf grüne Stadtentwicklung einzunehmen?
Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf und gefragt werde zum Thema grüner Gentrifizierung, was ja schon ein Thema ist, das immer wieder auch in der Presse zitiert wird und auch wissenschaftlich hohe Relevanz hat. Meine Perspektive, und ich glaube, es ist auch eine wichtige Perspektive, ist, dass nicht so sehr nur einzelne Fälle betrachtet werden, sondern meine Perspektive wäre, dass ich versuche, Relationalitäten, also die Verbindungen, Verknüpfungen von unterschiedlichen, auch grünen Stadtpolitiken zu betrachten, um zu schauen, welche Effekte, Konsequenzen, vielleicht auch nicht intendierte Effekte oder Konsequenzen Politiken entfalten können.
Was sind denn grüne Stadtpolitiken jetzt mal für alle da, die zuhören?
Also das hattet ihr ja schon am Anfang angedeutet, dass es darum geht, dass man vielleicht einen Park irgendwo in ein Quartier baut oder eine Straße zu einer Fahrradstraße umbaut oder auch neu begrünt. Aber ich glaube, es sind auch andere relevante Themenfelder, die vielleicht noch viel stärkere Entfaltung oder Wirkkraft haben, wie zum Beispiel alles, was mit der Energiewende einherging, die ganze Transformation der Stadträume und der Gesellschaft, die Mobilitätswende, also diese großen Veränderungen in der Gesellschaft und Verschiebungen.
Kannst du uns ein Beispiel nennen für ein Forschungsprojekt, was gerade am Institut läuft oder was ihr als Arbeitsgruppe erforscht?
Wir reden die ganze Zeit in der Gesellschaft davon, dass wir Reallabore, Experimente auch etablieren sollen und auch durchführen sollen im öffentlichen Raum, im Stadtraum und auch im Straßenraum. Und was wir eben uns anschauen, ist nicht nur, wie spannend diese Dinge sind und auf wie viele neue Ideen man dabei kommen kann und wie niederschwellig man auch vielleicht innovative Ansätze umsetzen kann, sondern welche Fragen von Beteiligung damit einhergehen und was das auch für eine Politik bedeutet, die experimentell und projektbezogen und auch relativ kurzfristig wirkt.
Ich muss es nochmal kurz zusammenfassen, dass man durch frühzeitige Beteiligung der Bevölkerung es schafft, einer grünen Gentrifizierung entgegenzuwirken?
Naja, oder dass man versucht, der Gesellschaft etwas Gutes zu tun, indem man einen Park baut oder eine Straße begrünt und dabei aber nicht merkt, was für andere Konsequenzen, zum Beispiel mit Blick auf Immobilienmärkte oder auch andere Dinge oder Stadtverwaltung, Stadtpolitik, dadurch auch auslöst. Also diese nicht intendierten Zusammenhänge bis hin zur Verdrängung von Bevölkerung,
dass sie dann spezifisch machen.
Dass man versteht, dass diese Dinge zusammenhängen, dass wir also in einem komplexen System in der Stadtplanung und Stadtentwicklung unterwegs sind und wir auch verstehen, dass so Einzelmaßnahmen immer auch Konsequenzen auf anderen Ebenen hat. Übrigens auch außerhalb der städtischen Räume.
Ja, also wohin steuern denn unsere Städte aktuell? Oder wenn wir so weitermachen wie bisher, wohin steuern unsere Städte dann?
Ich glaube, die großen Herausforderungen der Städte sind derzeit zwischen unterschiedlichen Zielkonflikten zu vermitteln. Und ich glaube, wenigstens für so eine Universitätsstadt für Münster mit ihren knapp 310.000, 320.000 Einwohnern und Einwohnenden, die muss, ich denke, austarieren, dass sie einerseits diese Wenden, diese Transformation bewältigen kann und gleichzeitig auch Wohnraum bereithält für ihre Menschen, die hier sind. Und das heißt nicht nur, dass absolut Wohnraum bereitgehalten werden muss, es müsste natürlich auch geschaut werden, dass unterschiedliche Lebensstile vielleicht oder Milieus unterschiedliche Bedarfe an Wohnraum für sich selbst formulieren. Wir haben hier nicht nur das Problem, dass die Mieten wie in vielen anderen Städten NRWs und auch in der Bundesrepublik auch stark angezogen sind und auch so absolut Menschen vom Wohnungsmärkten verdrängen. Wir haben auch einzelne Gruppen, wie zum Beispiel junge Familien, die wir vielleicht auch aufgrund spezifischer Vorstellungen und Ansprüche an Wohnraum in das Umland verlieren.
Weil sie sich den Wohnraum nicht mehr leisten können.
Weil sich den Wohnraum, den sie möchten, nicht leisten können.
Ja, oder brauchen.
Genau, und jetzt ist ein bisschen die Frage auch, was ist adäquater Wohnraum, was ist angemessener Wohnraum, braucht es das Einfamilienhaus mit Garten eben, das man im Umland findet oder nicht. Aber das ist nochmal eine nachgeschobene Diskussion, die ich auch sehr wichtig finde. Aber erstmal ist halt total greifbar, dass wir junge Familien verlieren auch. Also wir verlieren nicht nur Menschen, die sich den Wohnraum absolut nicht leisten können, wir verlieren gerade auch Gruppen hier in der Stadt an das Umland beispielsweise, die andere Vorstellungen haben von Zusammenleben.
Um nochmal auf ein konkreteres Projekt zu sprechen zu kommen, wo dieses Verhältnis von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit nochmal greifbarer wird. Das Quartier Vauban in Freiburg ist ein neues Stadtviertel in Freiburg, das auf einem ehemaligen Militärgelände errichtet wurde. Es gilt als besonders ökologisch und nachhaltig. Es ist autofrei, es gibt viel Grün, es gibt Solarsiedlungen, es gibt den Passivhausstandard bei vielen Gebäuden, das als kleiner Einschub. Was ist für dich das Besondere am Quartier Vauban und warum lohnt es sich, eine kritische Perspektive darauf einzunehmen?
Es geht mir nicht nur darum, was nachher in Vauban selbst passierte und wie das umgesetzt worden ist, sondern ich wollte mir immer Vauban in Freiburg angucken. Also Freiburg angucken. Das Besondere an Vauban ist, dass es als Konversionsprojekt eben damals in den 90er Jahren relativ früh umgesetzt worden ist mit einem und auch aus einer sehr spezifischen Gemengelage heraus gestartet hat, weil es ja auch besetzt war, das Gebiet dort, und sich eben sehr früh auch Menschen zusammengeschlossen haben dort mit der Frage, wie wollen wir eigentlich wohnen und was wollen wir für ein Quartier haben. Und das Quartier ist entwickelt worden von einmal aus so einer Umweltbewegung heraus vielleicht oder sozialen Bewegung heraus mit den Besetzungen. Das Zweite, was sich dort auch so als Milieu gefunden hat, sind innovative Ansätze gewesen im nachhaltigen Wohnungsbau. Also so ein Plus-Energie-Gebäude, das mehr Energie produziert, als es denn nachher verbraucht. Und eben auch die Baugruppen, die in Freiburg dann in diesem Quartier einen sehr hohen Anteil haben. Die Frage ist, wie sieht es denn eigentlich außerhalb Vaubans aus? Denn die Stadt Freiburg wurde dann als Green City im Gefolge, so ab den 2010er Jahren, auch international ja total gelobt für dieses Vorzeigequartier. Genau. Spannend ist also Freiburg nicht Vauban, sondern viel spannender ist doch das andere Freiburg, das nicht Vauban ist. Und da merkt man eben, dass Freiburg die gleichen Herausforderungen aufzeigte, die wir hier auch merken. Abwanderung von Familien ins Umland, Automobilorientierung, einen erfolgreicheren Ausbau des ÖPNVs als hier in unserer Stadt, aber dennoch auch eine große Autolast, die dort herrscht. Und natürlich auch ansteigende Immobilien- und Wohnungspreise, die sich auch viele, viele Menschen einfach nicht mehr leisten konnten. Freiburg als grüne Stadt würde so nicht existieren, wenn es nicht dieses Umland gäbe, das eben auch bestimmte Bedürfnisse erfüllt. Ja. Genau. Und da würde ich sagen, dass da hängen eben halt Städte, Quartiere mit Städten und Städte mit ihrem Umland und den Regionen eben auch wechselseitig zusammen. Und das ist, wenn wir jetzt zurückkommen zum Eingang, was ist meine Perspektive auf so eine Parkfläche? Das ist eben meine Perspektive. Mich interessiert im Grunde genommen der Baum, der eingangs, oder die drei Bäume, die eingangs genannt worden sind, nur insofern, als dass ich verstehe, wie sie wiederum mit anderen Dingen zusammenhängen.
Ja, ich glaube, deswegen heißt unser Podcast Grüne Städte und Region.
Das macht Sinn, ja.
Du hast eben schon mal verschiedene Verständnisse von Nachhaltigkeit angesprochen. Was würdest du sagen, kurz zusammengefasst, warum reicht ökologische Nachhaltigkeit nicht aus, um ein gesamtes nachhaltiges Quartier oder eine nachhaltige Stadt zu formen?
Also dieser Nachhaltigkeitsbegriff, wie wir ihn heute auch vertreten und wie er diskutiert wird, ist ja erstmal kein unschuldiger. Die Unterscheidung zwischen sozialem, ökonomischem, ökologischem ist erstmal was recht Künstliches. Also man kann sich vieles vorstellen, was ganz anders ansetzen würde. Unsere in dieser Moderne geprägte Vorstellung von Gesellschaft unterscheidet zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Das würde ich erstmal als Ausgangspunkt nehmen. Das kann man schon gut hinterfragen. Das Zweite ist, dass es auch eine relativ artifizielle Unterscheidung ist. Da gäbe es dann die ökologische Nachhaltigkeit und da gäbe es die soziale Nachhaltigkeit. Man könnte ja auch davon ausgehen, dass eine ökologische Nachhaltigkeit oder dass auch eine ökonomische Nachhaltigkeit nur dann nachhaltig ist, wenn es eine ökologische und eine soziale inkludiert. Also man im Grunde das gar nicht voneinander trennt.
Das wäre schön.
Ja,
viel spannender finde ich aber auch noch Diskurse, die sich dann, wenn man weiter reingeht, findet man eigentlich zwei total deutliche Trennungen, die man auch zusammenführen könnte, nämlich dass einmal diese Nachhaltigkeitsdebatte in einem Gefolge so einer, wir nennen das die ökologische Modernisierung, geführt wird, die vor allem auf die technische Weiterentwicklung von Gesellschaft rekurriert, die versucht auch technologische Lösungen zu finden, technokratische Prozesse einzuführen. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, wir verbrauchen einfach weniger und würde eher in so Suffizienzgedanken gehen. Das sind so die beiden großen Linien dieser widersprüchlichen Nachhaltigkeitsdefinition oder Verständnisse, die wir finden. Mhm. Kann ich auch ein Beispiel
Wenn du magst, gerne.
Ja, dass wir zum Beispiel auf eine Wärme, also unsere Energiewende vor allem mit einer technologischen Innovation, so sehr innovativ ist es übrigens nicht, also der Wärmepumpe zum Beispiel setzen. Also das ist so der eine Pfeiler, den wir haben und den wir sehr viel gefördert haben. Die andere Seite wäre, dass wir auch versuchen, einfach weniger zu verbrauchen. Oder dass wir sagen, wir möchten die Elektrifizierung und die Dekarbonisierung unserer Energieflüsse auch darüber, dass wir eben die Flotte elektrifizieren. Wäre die eine Seite, man kann auch weniger fahren und andere gemischte Quartiere planen. Beides kann auch zusammengehen. Ich würde das gar nicht als widersprüchlich sehen. Ich finde es ja auch schön, dass wir irgendwie technologisch uns weiter und technisch uns weiterentwickelt haben. Aber es ist halt irgendwie sehr reizvoll für verschiedene Menschen oder Gruppen zu sagen, ich konzentriere mich vor allem auf die Technik, weil es mir im Grunde genommen das weiter wie bisher ermöglicht.
Um dieses Beispiel mit Freiburg nochmal abzuschließen, was würdest du sagen, was können andere Städte von einem Beispiel Freiburg lernen?
Ich finde schon, dass Freiburg innovativ ist und auch gewesen ist. Und die Bedingungen für so eine Konversion und so ein Konversionsprojekt wie Vauban sind heute andere, auch auf nationaler Ebene. Aber Freiburg hat das schon klug gemacht. Ich finde auch, dass Freiburg gewisserweise versucht, ganzheitlicher im Stadtgebiet an die Frage der Nachhaltigkeit heranzugehen. Was man aber auch lernen kann, ist, dass es sehr gefährlich ist, wenn man sich mal nur auf ein Quartier oder zwei Quartiere oder weniger Aspekte der Planung sich fokussiert, dass es dann leicht passieren kann, dass man andere aus dem Blick verliert. Also zum Beispiel, was passiert in meinem Umland? Was Freiburg nicht gut macht, ist eine Regionalplanung. Das kann Freiburg alleine auch nicht machen. Dafür gibt es einen Planungsverband. Aber so diese Kooperation mit dem Umland im Sinne einer nachhaltigen Region, das würde ich wenigstens aus heutiger Perspektive sagen, ist noch offen.
Wie sähe denn dein Wunsch nachhaltiges Quartier aus, wenn wir jetzt alle Nachhaltigkeiten, die wir eben besprochen haben, berücksichtigen? Wie kann das funktionieren? Wie sähe das aus?
Du hast ein bisschen normativ gefragt, wie ist das gute Quartier? Und ich kann da auch normativ drauf antworten. Ich würde sagen, es gibt schon Dinge, die haben sich bewiesen, dass sie gut sind und dass sie richtig sind. Nämlich ein gemischtes Quartier, auch im Sinne von unseren Funktionen des Alltags, also wo ich arbeiten kann, wo ich wohnen kann, wo ich mich versorgen kann, wo ich mich auch fußläufig versorgen kann, wo ich mein Kind in die Kita bringen kann, wo ich aber vielleicht auch, wenn es etwas größer ist, dann auch meinen Teenager irgendwie bespielen kann. Also nicht nur der Kinderspielplatz. Also diese Mischung finde ich eigentlich schon wünschenswert und auch, das ist eine, was die Funktion angeht. Dann finde ich sehr wünschenswert, dass wir Quartiere haben, die wachsen können, auch aus sich selbst heraus wachsen können, die wir also nicht nur großflächig neu planen zu einem Zeitpunkt X, sondern die wir wachsen können und auch Quartiere haben, wo wir Menschen haben im Straßenraum auch, die da sein dürfen. Ich habe gerade mit meiner Studierenden im Masterkurs, lese ich Jane Jacobs Aufstieg und Fall großer amerikanischer Städte, gelesen und dort geht es im ersten Kapitel um die Sidewalks. Wir reden also Anfang, Beginn der 60er Jahre, werden diese Forderungen schon laut, dass wir also Gehwege haben, die wir füllen, die wir nicht nur als Orte sehen, wo wir schnell von A nach B rennen oder unser Auto abstellen können, sondern die wir auch mit Leben füllen können.
Ja, sind ja auch unsere Lebensräume. Ich habe noch mal eine Frage. Gibt es denn bestimmte Grünflächen, zum Beispiel jetzt sowas wie Gärten oder Straßenbäume oder Parks, die aus deiner Sicht ein Viertel besonders attraktiv machen? Ist das was ganz Bestimmtes oder ist es ein Konglomerat aus allem oder jegliche grüne Infrastruktur?
Naja, ich bin kein Landschaftsarchitekt natürlich und auch kein Landschaftsplaner. Das würden vielleicht die Kolleginnen sinnvollerweise anders beantworten, als ich es jetzt tue. Aber ich würde sagen, dass wir Flächen brauchen im Quartier, die eine hohe Lebensqualität auch erlauben. Und dazu gehören dann auch Parkflächen oder Spielplatzflächen. Auch da würde ich erneut an Jane Jacobs verweisen wollen, die das sehr schön dargestellt hat. Also die auch mit einem Quartier interagieren, die offen sind, also die auch Menschen hineinziehen, auch dort aber auch eine Geschütztheit haben, dass ich dort spielen kann und dass sich auch unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche soziale Gruppen dort auch wohlfühlen können. Dann würde ich sagen, das sind die guten Beispiele. Naja, hier in Münster müsste man einmal schauen, was es das ist. Ich finde, dass die Promenade sehr schön und eine hohe Lebensqualität haben kann, weil sie eben noch mehr ist als nur diese Fahrradhochgeschwindigkeitsstrecke. Ich finde, dass der Südpark hier in unserer Stadt eine hohe Lebensqualität hat. Ich würde sagen, es gibt auch in vielen anderen Städten solche Parkanlagen, die gut sind, die meistens aber auch dran gewachsen sind, die nicht einfach nur heute geplant werden in einem, sondern die eben auch die Chance haben, sich in einem Quartier zu entwickeln und zu wachsen.
Ja, das schließt direkt, glaube ich, meine nächste Frage schon an. Wir haben ja, wie eben auch schon mal erwähnt, mit Professor Dr. Heike Köckler im Kontext von Gesundheit über das Thema Zugänglichkeit von Grün gesprochen und welche Auswirkungen das hat. Vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, wer hat denn in den Städten eigentlich Zugang zu Grünflächen mit dieser Aufenthaltsqualität, von der du gerade sprichst?
Ja, das leitet so ein bisschen über auch in den Kern der Gentrifizierungsdebatte. Ja. Ne? Wenn man es nämlich umdreht, ist ja die Frage, wer wird verdrängt oder welche Gruppierungen werden verdrängt. Und in dieser Gentrifizierungsdebatte unterscheidet man üblicherweise relativ schematisch, es ist viel stärker in der Praxis miteinander verwoben, zwischen nicht nur einer ökonomischen Verdrängung, also die sich das nicht leisten können, werden natürlich verdrängt und im Umkehrschluss, die es sich leisten können, finden sich dann eben in diesen Grünflächen, sondern eben auch eine soziale und auch das, was dann so als kulturelle Effekte irgendwie genannt werden. Da geht es also eher um so Symboliken auch. Wer fühlt sich denn da zu Hause? Und erneut, ich finde so ein Stadtpark, wie wir ihn auch hier haben in Münster, ganz spannend, wo auch ich immer wieder beobachten kann, dass sich unterschiedliche Menschen, sei es Studierende, sei es Menschen mit einem Migrationshintergrund, die andere Formen des Lebens im Park haben als so die universitäre Elternschaft, die ihre Kinder auf dem Spielplatz bringen, dass sie sich einerseits sehen und mischen und begegnen können, aber auch ihre Räume finden können. Das finde ich immer total wichtig. Und da gibt es noch viele andere Gruppen, Milieus, Menschen, die man da zählen könnte. Das ist immer schwierig, da so Kategorien zu bilden. Aber auf jeden Fall also diese Vielfältigkeit haben. Ne? Und im Umkehrschluss müssen wir eben schauen, dass wir diese Menschen nicht verdrängen. Und gewisserweise passiert das natürlich auch. Ne? Auch das Quartier, das ich vorhin mit dem Südpark hier erwähnt habe, das heißt Südviertel, das ist so ein altes, eigentlich gemischtes Quartier gewesen. Das hat natürlich auch eine große Veränderung hinter sich und verändert sich gerade eben auch nochmal. Und dazu zählen natürlich auch die Frage, wie entwickeln sich Immobilienpreise? Wer wohnt denn da eigentlich in den nächsten 10 Jahren nur noch? Und wer geht dann im Umkehrschluss zu diesem Park, sofern sie dann nicht mit dem Auto oder mit dem ÖPNV da reinfahren und den nutzen?
Wie wird das eigentlich entschieden, welches Viertel mehr intakte oder nutzbare Grünflächen oder Bäume erhält?
Also viele dieser funktionierenden Grünflächen sind ja tradiert. Die sind über die letzten Jahrzehnte sind sie in den Städten geplant worden, zu einer Zeit, wo eben ein Bürgertum sich auch entwickelte und wo man sagte, man möchte eben auch Grünflächen haben, jenseits der adligen Repräsentanz als Raum, sondern auch einen Raum, wo wir uns, also das Bürgertum, die Menschen der Stadt sich wohlfühlen können. Also ich würde sagen, das ist in jeder Stadt anders und hat eben auch so eine geschichtliche Relevanz. Und dann guckt man sich vielleicht eher neu entwickelnde Stadtteile an. Das haben wir jetzt auch hier in der Stadt Münster. Also wenn man sich so die neu geplanten Modellquartiere anschaut, dann planen die natürlich auch alle Grünflächen und große Parkanlagen auch mit. Ich glaube schon, dass das ein Standard der Planung auch geworden ist, das mitzudenken. Es ist nicht mehr vorstellbar, dass wir Großwohnsiedlungen bauen, wie wir das vielleicht in den 70er Jahren gemacht haben, wo man das nicht hatte.
Ja. Weil eigentlich wäre es doch, wenn man jetzt davon ausgeht, Miet- und Immobilienpreise können damit zusammenhängend höher werden, wenn man einfach sagt, ach komm, dann machen wir einfach überall gleichmäßig grün hin. Dann kann das gar nicht mehr so spekulativ sein, oder?
Naja, das ist natürlich eine schöne Idee, dass wir also eine total grüne Stadt haben, aber dann das erinnert so ein bisschen an die Siedlung der Hobbits
zu Beginn des Films. Gleichgewicht aber,
ja, genau, das ist natürlich eine Abwägung von unterschiedlichen Funktionen. Und ja. Also erstmal haben wir, deswegen habe ich auf diese historische Entwicklung auch gedacht, Wir haben einfach historisch dichtere Stadtteile, wo man jetzt nur schwerdings sagen könnte, wir reißen da jetzt einfach ein Quartier Wohnraum ab und machen da einen Park hin. Und dann haben wir natürlich auch die Chance, eher in neuen Stadtteilen, dass wir da halt Parks mitdenken. Also es ist eine Abwägung von Funktionen. Also deswegen sind manche halt stärker, also haben eine höhere Nähe dazu als andere. Aber ich finde, es ist auch nicht nur die Nähe, ich finde gerade auf der anderen Seite ja Münster auch irgendwie eine schöne Stadt, übrigens Freiburg auch, weil sie eben halt eine erreichbare Nähe hat zu allen Grünflächen für alle Menschen, weil es eine kompakte Stadt ist, weil sie eine gute Fahrradinfrastruktur in Ansätzen hat und weil sie es eben den Menschen ermöglicht, hierher zu kommen, also in Grünflächen zu kommen. Jetzt reden wir aber die ganze Zeit nur über Grünflächen und Parks. Darum geht es ja nur am Rand auch. Wenn man über grüne Gentrifizierung nachdenkt, dann geht das ja auch um Dinge, die nicht nur Parks sind oder nicht nur der Baum ist, sondern da geht es ja auch um Dinge, die in der Debatte ja auch, zumal am Anfang auch der Debatte viel diskutiert worden sind. Melissa Checkers Arbeiten zum Beispiel sind so Anfang der 2010er entstanden, wo sie eben nicht nur gesehen hat, dass es da eine Parkanlage gibt in Harlem beispielsweise, wo dann im Umkehrschluss oder kurz nachdem diese Parkanlage errichtet worden ist, sich über 100% die Mietpreise entwickelt haben, sondern wo es auch um andere Dinge geht. Also zum Beispiel die Frage, wen fördere ich eigentlich mit einer ökologischen Sanierung des Wohnungsbestands? Wer profitiert denn eigentlich wie viel, wenn seine Straße, an der ich Eigentum habe, vielleicht eine Fahrradstraße wird und andere im Umkehrschluss nicht? Also es ist viel breiter eigentlich zu fassen, finde ich, diese Frage des Grünen. Und ich würde sagen, dass es dann irgendwann sind es halt grüne Politiken, um die es geht und nicht nur um eine grüne Fläche.
Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil eigentlich müsste man auf jeden Fall auch noch festhalten, dass nicht die Grünflächen an sich die Immobilienpreise einfach steigern, sondern es sind ja einfach immer menschengemacht, also menschliche, bewusste Entscheidungen aus der Politik von Immobilienkonzernen und so weiter, die letztendlich eben diese Immobilien- und Bodenpreise an den Grünwert koppeln oder dadurch die erhöhten Preise eben nicht nur rechtfertigen, sondern damit auch ganz gezielt werben für bestimmte Quartiere und so auch dann bestimmte Einkommensschichten natürlich anziehen und ja.
Wir wollen ja auf gar keinen Fall jetzt irgendwie dafür plädieren, dass man nicht begrünen soll, ne? Das ist ja genau nicht gemeint.
Und genau das liegt ja im Kern dieser, und das Spannende eigentlich der grünen Gentrifizierung gegenüber der, ich sag mal, normalen Gentrifizierungsliteratur, dass eben herausgearbeitet wurde, dass das dieses, Melissa Checker nennt das Paradox of Sustainable Politics oder Sustainability, also das Paradoxe eigentlich ist, dass man im Umkehrschluss eigentlich überlegen müsste, wenn ich also niemanden verdrängen möchte, heißt das, ich muss dann da die Müllverbrennungsanlage hinbauen, damit das möglichst unattraktiv ist. Vielleicht muss ich dann noch so jeden Morgen einfach den Müll nicht abholen, sondern ihn verstreuen, damit das genau möglichst unwirtliche und lebensfeindliche Bedingungen sind. Genau, das ist so ein bisschen im Umkehrschluss das total Komplexe und Schwierige, wenn es um die Frage der grünen Aufwertung und das geht. Übrigens auch, was die Sanierung angeht. Natürlich müssen wir eine Wärmewende bewältigen können und die Investitionen in Wohnungsbestand und in Häuserbestand ist ein wesentlicher Sektor und ein wesentlicher Bereich dessen. Und das ist ja auch etwas Gutes. Eine Wärmepumpe hat ja nichts Schlechtes an sich erstmal. Und auch eine Isolation von einem Gebäude und die Solarzelle auf dem Dach und so weiter.
Genau, an der Stelle muss man eben aufpassen, ne, dass da nicht die ökologischen Fragen gegenüber sozialen Fragen gegeneinander ausgespielt werden und dass das eine nicht die Vermeidung vom anderen bedeutet, sondern wir brauchen ja Grünflächen für alle Menschen oder für möglichst viele Menschen und gleichzeitig brauchen wir bezahlbare Mieten für alle. Und das sollte weder nur das eine noch das andere geben. Und man muss eben schauen, wie geht das zusammen und sowohl auf die Immobilienpreise gibt es ja, also es gibt ja Instrumente von Städten und Gemeinden, wie sie Immobilienpreise eben auch regulieren können. Dazu nochmal die Frage an dich, weil jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggenommen, genau. Aber welche Instrumente und Möglichkeiten haben denn Städte und Kommunen, dem so ein bisschen entgegenzuwirken und da vielleicht auch regulierend zu wirken?
Also wir müssen ja erstmal festhalten, dass der Immobilienmarkt erstmal ein wenig regulierter Markt ist. Das ist eigentlich ein freier Markt, in dem also das Prinzip erstmal herrscht, dass ich einen Besitz habe und mit diesem Besitz darf ich auch, und das ist ja auch erstmal sinnvoll und vielleicht auch gut in unserer Gesellschaft, mit diesem Besitz darf ich auch arbeiten und mit dem darf ich auch also Gewinn erwirtschaften. Jetzt ist die Frage, wo greift dann der Staat eben ein und sagt, ab einem bestimmten Moment wird das aber für unsere Städte, Gemeinden, Quartiere und für unsere Gesellschaft problematisch. Und das ist, glaube ich, die Frage, die ständig ausgehalten wird. Das ist natürlich auch eine politische Frage an der Stelle und keine wissenschaftliche allein mehr. Und die Politik tut sich bei uns, glaube ich, sehr schwer, stärker zu regulieren. Es gibt nur wenige Instrumente, die aus meiner Sicht auch nicht wirklich nun das ganz scharfe Schwert sind. Man könnte irgendwie die soziale Erhaltungssatzung 172 BauGB beispielsweise nennen. Und man könnte, also das, was zur Milieuschutzsatzung dann auch genannt worden ist, wo man versucht hat, in einzelnen Quartieren, übrigens meistens schon, wenn es zu spät war, zu merken, genau, wir haben hier einen auch nicht gesunden Austausch von Bevölkerung. Warum der nicht gesund ist, sage ich auch gleich nochmal. Lass uns da irgendwie einhaken und eingreifen. Und das sieht dann üblicherweise so aus, dass man sagt, wenn also Umwandlungen von Mietwohnungen, Eigentumswohnungen zum Beispiel geplant sind, dass das einer besonderen Genehmigung unterliegt oder dass auch Investitionen im Häuserbestand, auch ökologischer übrigens Art, besonders genehmigt werden müssten. Und meiner Meinung nach ist das sehr unklar. Es gibt übrigens nicht viele Studien dazu, die nochmal untersucht haben, wie erfolgreich ist das. Ich glaube, es liegt vor allem auch deswegen, dass es zum Zeitpunkt eingesetzt worden ist, wo meistens eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Warum ist das übrigens auch nicht gesund, wenn man nur noch Einzimmerwohnungen oder Zweizimmerwohnungen hat? Naja, weil es eben in unserer Idee von Gesellschaft und von demokratischer Gesellschaft auch Orte und Räume braucht, wo wir auch Demokratie lernen können, zum Beispiel auf der Straße, auf dem Spielplatz, wo wir unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen auch sich begegnen lassen, damit das gelernt wird, das Zusammenleben. Wo wir vielleicht auch merken, dass es auch ökonomisch schwierig ist, wenn wir dann also starke Monostrukturen haben, dann gibt es dann irgendwann keine Bäckerei mehr, sondern es gibt dann halt nur noch irgendwelche besonderen Brotsommeliers, was im Quartier dann eben manche Menschen anspricht, viele anderen aber nicht. Ja? Und solche Quartiere kennen wir ja auch, ne? Von Friedrichshain über Teile von Kreuzberg, Prenzlauer Berg in Berlin. Also diese Diversität, die wollen wir eigentlich nicht verlieren. Und die macht eigentlich auch das Städtische aus. Eigentlich, wenn man in die Anfänge der Stadtsoziologie, in der Stadtforschung geht, dann ist das genau eigentlich das, was Stadt ausmachte. Und was auch für eine demokratische Gesellschaft, glaube ich, sehr wichtig ist, vor allem in der heutigen Zeit. Ich würde noch mal so ein bisschen reingehen, weil ich das schon das Spannende finde, eigentlich dieser Gentrifizierung, der grünen Gentrifizierung, dass es eben dieses Paradoxe für uns erstmal hat. Ne? Und ich würde sagen, wie gehen wir damit um und wie steuern wir das? Und da würde ich einerseits sagen, es ist natürlich total schwierig, in so Immobilienmärkte auch einzugreifen, in unserer heutigen Gesellschaft, wie wir uns die sich vorstellen. Übrigens auch in den Bedingungen einer neoliberalen Stadt, die sehr viel stärker deregulieren möchte, die sehr viel stärker privatisiert hat, der also eigentlich die Instrumente fehlen, ne? Weil eben der kommunale öffentliche Wohnungsbestand gar nicht mehr da ist, den man als Gegengewicht setzen könnte. Aber es sind auch große oder neue Projekte, die wir geplant haben in Dortmund, zum Beispiel der Phoenixsee. Ne? Wenn man sich fragen könnte, musste es denn eben so ein Projekt sein? Hätte man nicht nochmal überlegen können, ob man irgendwie das Quartier Hörde da irgendwie stärker mit einbindet und auch stärker anbindet? Und also spricht ja nichts gegen einen See, der macht ja total Sinn auch macht ökologisch Sinn, der macht auch in diesem fluvialen System der Emscher total Sinn. Dagegen spricht eigentlich nichts. Die Frage ist eigentlich, was passiert an diesem Rand des Sees? Und das wäre so ein Beispiel, wo ich sagen würde, jetzt aus diesen, wie alt ist der Phoenixsee? Wahrscheinlich so 20 Jahre, vielleicht nicht ganz so alt, würde ich sagen, da ist was falsch gelaufen. Da hätte man schon eine andere Lösung finden können. Es gibt auch andere Fragen von auch blauer Gentrifizierung übrigens. Wenn man das nochmal genau nimmt, würde ich in das Grüne auch das Blaue mit reindenken, nämlich Gewässer, wo im Zuge der ganzen ab zu den 1990er Jahren, 2000er Jahre diese ganzen Hafenrevitalisierungen, die wir oder Wasser, Waterfront.
Redevelopment.
Ja, genau. Also schon die Idee der Revitalisierung ist ja auch skurril, ne? Dass man denkt, das war vorher tot und jetzt muss ich es wieder zum Leben erwecken. Wo also nur für ein bestimmtes Klientel ja auch gebaut worden ist. Das haben wir hier in Münster, das haben wir aber auch in Hamburg, in Düsseldorf, in vielen anderen Städten ja auch. Oder eine sehr spezifische, übrigens heute auch total unattraktive und sehr austauschbare Architektur realisiert worden ist. Da will ich mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen gegenüber den Architektinnen. Zu dieser grünen Gentrifizierung, wenn man das so breit denkt, dann gehören da auch noch andere Dinge dazu. Nämlich auch so das wie Rural Gentrification, also wo man merkt, so diese Idee, dass man sich etwas vereinnahmt und auch verdrängt dann dadurch, dass man eben ökonomisch Kapital stärker ist, dass sich das weit nicht auf einzelne Stadtquartiere nur beschränkt, sondern dass plötzlich auch eben nicht nur der Park gesucht wird, sondern auch so die schöne Landschaft drumherum. Ne? Also wo man also merkt, dass einzelne Dörfer dann so transformiert werden sind. Martin Phillips hat da relativ viel gemacht in Großbritannien. Man merkt das aber auch jetzt schon. Und wenn man es jetzt noch ein bisschen weiterdenkt, dann ist so ein eher neuerer Begriff, der so ein paar Jahren auch thematisiert wird und ja vielleicht auch jetzt gerade in die Zeit mit unserem Winter-Olympiade passt, nämlich die Alpine-Gentrifizierung, also die alpine Gentrifizierung, wo man eben auch solche Effekte über Tourismus erkennt. Oder über sowas wie einen permanenten Tourismus, wo also Menschen sich dann einfach einkaufen in so alpine Gegenden. Das sieht man auch im Vorarlberg irgendwie ganz gut, in Tirol und
St. Moritz.
Deswegen, also was macht dieses Grüne aus? Und dann habe ich mal überlegt, das ist also vor allem das Wasser, das ist die Grünfläche, wie wir sie jetzt gerade schon auch besprochen haben. Es sind aber auch Fahrradstraßen. Oftmals scheint es so nun sich abzuzeichnen, dass auch die Einrichtung einer Fahrradstraße, so umstritten sie ja ist, aber tatsächlich dazu führt, dass es nicht unattraktivere Grundstücke werden. Das sind auch Verkehrsberuhigungen, die natürlich irgendwie zählen. Das ist die Wärmepumpenförderung gewesen, auf der ich mich irgendwie, die ich mir besonders einlassen möchte, aber auch natürlich irgendwie Solarzellen und die ganzen, alles, was mit dem Gebäudeenergiegesetz in Verbindung stand, ist. Ne? Das übrigens ist die Wärmepumpe ja vor allem in einem Segment finanziert worden, wo überwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser stehen. Ne? Das macht ja auch Sinn, weil wenn man sich das Ding anguckt, aber wenn man eben nur Etagenwohnungen besitzt, kann man damit relativ wenig anfangen. Es sind auch solche Sachen wie Urban Gardening, ja, die irgendwie wir seit einigen Jahrzehnten irgendwie Prinzessinnengärten in Berlin, wo mittlerweile, habe ich gehört, schon Eintritt benutzt, verlangt wird, die auch irgendwie auf jedem Reiseführer jetzt irgendwie angepriesen werden. Das hat natürlich Auswirkungen. Das sind alles ja keine schlechten Dinge an sich. Das ist das super Interessante daran. Das sind total tolle Sachen und schöne Entwicklungen. Und die Frage ist jetzt, und das ist eben dann, es kommt halt auf diesen Kontext drauf an. Und der Kontext, das nennen wir dann den Advanced Capitalism, würde ich sagen, sind so neoliberale Stadtpolitiken, in denen das dann eingebettet ist. Also die Aufgabe wäre gar nicht, diese einzelnen Maßnahmen wieder zurückzudrehen, also die Müllhalde ins Quartier zu bringen, den Müll auszunehmen, was weiß ich, was man
danke,
da sich noch...
Danke, dass du das nochmal klarstellst.
Sondern die Idee ist eigentlich, was haben wir für eine Stadtpolitik, die sich vielleicht so ausstellen kann, dass es nicht zu diesen negativen und unintendierten Konsequenzen kommt.
Unintendiert, aber gleichzeitig ja auch teilweise schon absehbar. Also ja. Es ist ja auch nicht so, dass das alles passiert, ohne dass man hätte ahnen können, dass es passiert.
Ja, das stimmt schon. Das ist auch ein bisschen ein Vorwurf, den man dann an Entscheidungsstellen richten kann. Da wäre ich immer ein bisschen vorsichtiger, weil ich auch gerade in so kleinen Städten ja auch eine Politik antreffe, die das ja überwiegend ehrenamtlich macht und vielleicht einfach auch diese von mir eingangs angesprochenen Verbindungen zwischen unterschiedlichen Politikfeldern einfach manchmal auch nicht überblickt und übersieht. Und das ist sehr schwierig auch, würde ich sagen. Also Politik heutzutage zu machen in solchen städtischen Kontexten, das ist schon, das ist ein sehr komplexer Vorgang und sehr anspruchsvoll. Deswegen wäre ich da jetzt gar nicht so mit dem Zeigefinger erhoben gegen einzelne politische Entscheidungen vorgegangen. Ich würde eher sagen, es ist unsere Aufgabe, im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu verstehen, dass es ein komplexes Feld ist und wir müssen verstehen, dass verschiedene Politiken zusammenhängen. Wenn ich eben einen Anwohnerausweis einführe, finde ich das eine prima Sache. Das kann dazu führen, dass eben Parkraum eben auch nicht mehr kostenlos zur Verfügung steht. Wenn ich ihn aber eben für 2 Stunden frei und kostenlos mache, dann spreche ich halt auch eine Einladung aus für alle möglichen Menschen, 2 Stunden kostenlos zu parken im gesamten Stadtraum. Und dann habe ich mein eigentliches politisches Ziel nicht erreicht.
Meine Abschlussfrage knüpft da auch direkt dran an. Also wenn du nur eine politische Forderung für mehr soziale und ökologische Gerechtigkeit im Umgang mit urbanem Grün oder grüner Gentrifizierung formulieren könntest, welche wäre das?
Das ist keine kurze. Und ich darf mir wünschen, was ich möchte.
Ja.
Ich würde den institutionellen Rahmen, den wir haben, verändern wollen. Ich bin, glaube ich, an einem Punkt, wo ich mir vorstelle, dass so Subsidiaritätsprinzipien der Stadtplanung, dass also eine Stadt über ihre eigenen Flächen selbst entscheiden können, wo ich merke, das ist nicht gut. Aus eben Gründen der Überforderung, der Gründen, dass eben sehr containerhaft dann auf diesen Raum geschaut wird und gar nicht mehr diese Verbindungen angeguckt werden. In Folge würde ich gerne auch ein Baugesetzbuch haben, das viel stärker nicht das Bauen in den Vordergrund rückt, sondern eben vielleicht auch das Nichtbauen in den Vordergrund rückt. Also beginnend von einem gesetzlichen Kontext bis hin zu der organisationalen Rahmung der Planung, All das würde ich gerne hinterfragt wissen. Und ich würde gerne eigentlich haben, dass wir in der Gesellschaft über Transformation als tiefgreifende Veränderungsprozess der Gesellschaft nachdenken und eben genau auch diese Dinge mitnehmen und nicht nur versuchen, im Rahmen des Existierenden was zu verändern. Dann kommt es dazu, dass ich drei Bäume vor die Türe kriege. Das soll mich dann irgendwie glücklicher machen. Und dann merke ich aber, dann ist irgendwie meine Miete wirklich teurer geworden. Deswegen wäre der Wunsch schon eigentlich eine viel fundamentalere Austausch und Diskussion als die, die wir gerade haben. Also eine transformativere, würde ich das nennen.
Ja, würde ich auch unterschreiben direkt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall genau das, was halt auch häufig im Planungsalltag oder im kommunalen Alltag auch so ein bisschen ja verloren geht, weil man ja auch trotzdem, wie du es eben schon gesagt hast, es sind Menschen, die machen das ehrenamtlich.
Naja, und deswegen gebe ich so ungern Podcasts, weil man dann immer so genötigt wird, so die Lösung oder so den einen Hinweis geben zu können. Und ich würde halt sagen, in dem Moment, wo wir stehen, ist das eigentlich gar nicht die Aufgabe, dass wir die eine Lösung gerade finden, sondern dass wir mehr über den institutionellen Rahmen, wie ich es gerade sagte, irgendwie nachdenken, innerhalb dessen wir dann Lösungen erarbeiten. Ein zweiter Wunsch, den ich auch hätte, wäre, dass wir uns endlich von diesem Nachhaltigkeitsdreieck befreien und irgendwie Ökonomie, Ökologie und Soziales nicht als etwas Getrenntes verstehen, dass wir irgendwie balancieren müssen, sondern dass wir verstehen, das ist alles eins. Das ist wir Gesellschaft eigentlich, wir Menschen.
Ja, das würde ich auch total aus diesem Podcast mitnehmen. Das absolut kannst du nicht einzeln betrachten. Also erstmal trotzdem vielen Dank, dass du den Podcast mit uns aufgenommen hast, auch wenn das nicht deine Komfortzone ist.
Jetzt schon.
Ab jetzt schon.
Weiß ich nicht.
Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat uns sehr bereichert und ich denke, die Zuhörenden auch.
Es war schön, noch meine geografische Perspektive auf das Thema auch zu hören, finde ich.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch Freude gemacht. Es ist immer ein bisschen schwierig, so ein komplexes Thema in kurzer Zeit anzusprechen und viele Dinge sind wahrscheinlich auch gar nicht genannt worden. Aber es gibt auch eine sehr gute Lektüre übrigens auch auf nicht nur englischsprachig, auch deutschsprachig, wo sich ja vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer nochmal dann einlesen möchten.
Können wir gerne verlinken.
Also was ich nehme, glaube ich, für mich jetzt mit, nicht begrünen ist auf alle Fälle nicht die Lösung. Das war mir auch schon vorher klar. Soziale, ökologische, ökonomische Ziele dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern zusammen gedacht werden.
Und auch nochmal festzuhalten wäre, dass Grün nicht automatisch Mietpreise oder Immobilienpreise in die Höhe treibt, sondern dass es menschliche Entscheidungen sind, die bewusst getroffen werden und die auch anders ausfallen könnten. Und es gibt schon auch noch eine Handlungsmacht oder Möglichkeiten, wie man das regulieren kann.
Okay, also falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr euch gerne wie immer unter podcast@baukultur.nrw an uns wenden und ansonsten hören wir uns einfach bei der nächsten Folge.
Macht's gut.
Tschüss.